alle haben doch ein schlechtes Gewissen, dass sie das nicht tun. Sie wissen es doch alle. Aber das ins Tun kommen ist ja das eigentliche Problem. Ich glaube nicht, dass die Einsicht fehlt. Viele sagen doch Silvester immer, ich müsste mal. Aber das Tun ist das Entscheidende. Und insofern würde ich sagen, da brauchen wir Menschen, die uns leiten, coachen, führen, unterstützen dabei. Es alleine zu machen, ohne Hinweis, wie es denn geht, was ich denn tun muss, das ist in der Regel nicht gut.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse. Hallo Ingo.
Anja, ich grüße dich und ich freue mich heute auf das Thema, weil es ja um Fitness geht.
Genau, immer wieder gern. Sag mal, du als Sportwissenschaftler beschäftigst dich ja schon dein Leben lang mit der Frage, wie man es schafft, gute Vorsätze in nachhaltige Gewohnheiten zu verwandeln. Bist du denn selbst ein Mensch, der Vorsätze einhält?
Ja, bin ich. Das würde ich schon sagen. Das habe ich in meinem Berufsleben natürlich gelernt und in der sportlichen Karriere auch gelernt. Ohne Vorsätze einzuhalten, geht es nicht vorwärts.
Ja, und selbst am frühen Morgen wahrscheinlich, wenn es noch kalt und dunkel ist, deinen inneren Schweinehund hast du dann im Griff.
Nee, ich kenne den gar nicht.
Ach so, du kennst den?
Nö, der hat sich bei mir verabschiedet oder ist mir entflohen. Das ist also, ich habe das wirklich nicht. Ich habe so stark ritualisiert beispielsweise, dass es wirklich für mich normal ist, etwas zu tun. Ist wie Zähneputzen. Macht nicht immer Spaß, aber man tut's.
Ja, und wann hast du das letzte Mal etwas Neues, vielleicht eine neue Sportart gelernt?
Also Sportarten probiere ich natürlich immer wieder aus. Ob man das lernen kann, beschreiben kann, weiß ich nicht so richtig. Aber gerade im Fitnessbereich kommen ja immer neue Gerätschaften oder neue Dinge plötzlich auf den Markt und die probiere ich natürlich alle aus. Manchmal scheitere ich, manchmal gefallen sie mir, manchmal gefallen sie mir nicht. Aber ausprobieren, neugierig, das bleibe ich.
Ja, und liegt das an deiner starken Willenskraft, die man euch Sportlern ja nachsagt? Oder ist das auch Disziplin, so Übungsdisziplin?
Ja, also erstmal sind Sportler sehr diszipliniert. Ja, und das ist, glaube ich, eine typische Charaktereigenschaft von uns, dass wir wissen, okay, ja, wir müssen da durch. Ja, und wir haben eine hohe Resilienz, ne, das muss man auch ganz klar sagen. Wir kommen schnell wieder zurück, wir fallen gar nicht so tief. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns. Und ja, wir gehen ja immer an die Grenze ran. Und wir müssen ja auch manchmal über die Grenze drüber. Du musst schon den Willen haben. Wenn du das nicht kannst, wirst du kein Großer.
Neues Jahr, neues Glück. Die häufigsten Vorsätze der Deutschen sind einmal mehr Geld zu sparen, mehr Sport zu treiben und eine gesündere Ernährung. Mhm. Oft nehmen wir uns ja zum Jahresbeginn viel zu viel vor und erreichen am Ende dann gar nichts. Deswegen wollen wir mal in dieser Folge den guten Vorsatz, Sport zu treiben, etwas näher betrachten. Wie erstellen wir für uns ein optimales Fitnesskonzept, das zur Routine wird? Doch bevor wir über ein konkretes Konzept sprechen, erst einmal die Frage, wie können wir überhaupt unsere aktuelle Fitness objektiv überprüfen?
Ja, objektiv heißt ja, man muss irgendwas messen. Das ist ja nicht so einfach. Und da reicht nicht eine Waage, auf die man sich stellt und sagt, okay, mein Gewicht ist so und damit ist alles klar. Fitness ist ja ein sehr komplexes Konstrukt. Es hat nichts mit dicker Muskelmasse zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass ich Marathon laufe. Es hat nichts damit zu tun, dass ich einen Spagat kann. 10 Klimmzüge oder ähnliche Dinge. Und daran siehst du schon, wie schwierig es ist. Gerade zum Beispiel, wenn wir mal uns an die älteren Zuhörer und Zuhörerinnen wenden, da ist beispielsweise das Gleichgewicht ein ganz wichtiger Faktor, um Fitness zu beschreiben. Also wie stabil stehst du? Und insofern würde ich immer sagen, ja, es gibt so ein paar Grundbausteine. Das ist einerseits die Ausdauer. Also bist du in der Lage beispielsweise noch bestimmte Strecken zurückzulegen und das in einer bestimmten Zeit zu absolvieren. Da gibt es schöne Tests, 6 Minuten Gehtest, 12 Minuten Lauftest, den Cooper-Test. Da gibt es so ein paar Systeme, die man machen kann. Also wie viel Strecke schaffe ich in einer bestimmten Zeit? Und gerade für viele ist der 6 Minuten Gehtest, wie viel schaffst du da an sich ganz schön. Ja? Und dann schaut man mal gut, wie viel Runden, wie viel Meter da hast du geschafft in der und der Zeit. Das ist das eine. Das zweite ist aber, wenn ich dann schon zur Muskulatur komme, wird es schon schwierig. Auf welche Muskelgruppe schaust du? Und da sind die Kniebeugen für mich immer noch das Beste. Und da gibt es einen schönen Test. Sit and Stand heißt dieser Test beispielsweise. Bist du in der Lage, in 15 Sekunden 5-mal ohne Hilfe der Hände aufzustehen und dich wieder hinzusetzen? Einfaches Konstrukt. Wenn du das nicht schaffst, ist deine Muskelmasse der großen Beine einfach zu gering. Dann Gleichgewicht, würde ich immer sagen, bist du im Einbeinstand in der Lage, 10 Sekunden ruhig zu stehen, sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen Bein, auch einfach zu machen. Und 10 Sekunden ist in der Regel ausreichend, um das zu bewerten. Also man stellt sich auf ein Bein, wartet 10 Sekunden und dann geht man aufs andere Bein, je nachdem wie wackelig man ist, vielleicht zur Sicherheit immer an einer Wand machen. Auch das ist ganz wichtig. Und das Letzte ist, wie ist deine Koordination und wie ist deine Beweglichkeit? Das heißt also, kannst du beispielsweise das Hüftgelenk noch maximal strecken? Kannst du die Schulter noch um 360 Grad, also die Arme, wie so eine Windmühle bewegen? Also sind deine Gelenke noch optimal in der Bewegung, die sie normalerweise haben sollten? Oder hast du eingeschränkte Beweglichkeit? Und auch das dient letztendlich der Fitness. Und für mich immer noch eine Zusatzübung, kannst du eigentlich noch federn und hüpfen auf der Stelle? Weil das ist so ein bisschen Schnelligkeit. Und wenn du das kannst, bist du auf alle Dinge des Alltags gut gewappnet. Also mal hinstellen, ein bisschen federn und hüpfen und springen. Ganz wichtiger Fitnessfaktor, auch im Alter.
Dann haben wir all diese Fitnesstests gemacht und stellen fest, oh, jetzt müssen wir wirklich aktiv werden. Was ist eigentlich der häufigste Fehler, warum wir nicht durchhalten und unser Vorhaben oft vorzeitig abbrechen?
Ich glaube, Anja, dass viele zu große Hoffnung in zu schneller Zeit etwas zu erreichen haben. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel. Wenn du dir jetzt Silvester vorgenommen hast, möchte mal gerne 10 Kilo abnehmen, dann ist das unrealistisch. Ja, weil das ist ein wahnsinnig langes Ziel, wo du mindestens ein halbes Jahr für benötigst. Oder ich möchte vielleicht mal einen 10-Kilometer-Lauf absolvieren. Oder ich möchte vielleicht mal wieder einen Sixpack bekommen. Ja, auch das sind ja völlig unrealistische Ziele. Und wenn man das sich vornimmt und erkennt nach 6 bis 8 Wochen beispielsweise, das funktioniert nicht, dann hört man auf. Weil natürlich so ein bisschen, ja, sich etwas Unmögliches zu erreichen, vorzunehmen, immer zu einer Frustration führt. Und dann ist die Motivation futsch. Ja, und das ist so eins der großen Probleme, dass man mit einem Training häufig viel zu viel verbindet, in kurzer Zeit etwas zu erreichen. Das sprechen uns zwar die Medien immer, in kurzer Zeit schaffst du das. Nee, in kurzer Zeit geht gar nichts. Ja.
Das heißt, es geht also darum, konkrete Ziele auszuformulieren. Und wie können diese konkreten Ziele dann aussehen?
Genau, es müssen konkrete Ziele sein, erst einmal die realistischen einer bestimmten Zeit zu erreichen sind. Für mich ist das Allerwichtigste, denn wir wissen ja alle aus der Psychologie beispielsweise, dass wir euphorisch starten und nach einigen Wochen immer so ein bisschen Motivationstief bekommen.
Das kenne ich.
Und dieses Motivationstief ist etwa nach 6 bis 8 Wochen immer. Also wir alle haben, Sportler ausgenommen, die seit ewigen Jahren dabei sind, immer nach 6 bis 8 Wochen ein Tief wieder. Und deswegen sollte man ein Ziel definieren, was man in 6 bis 8 Wochen erreichen kann. Ich möchte 1 bis 2 Kilo abnehmen. Ich möchte 3 Kilometer am Stück spazieren gehen. Ich möchte wieder vielleicht 5 Liegestütze machen können oder 10 Kniebeugen machen können. Also immer Ziele, die ich wirklich erreichen kann. Dann belohnt man sich und macht das nächste Ziel. Immer eingezahlt auf das große Ziel, was irgendwann so im Hintergrund immer mitwabbert. Aber die kurzen Ziele, die sollten konkret sein und vor allen Dingen so konkret sein, dass ich auch wirklich zum Beispiel weiß. Und ich trainiere dafür montags, mittwochs und freitags. Und da kommt auch kein Blatt Papier dazwischen. So sollte es sein.
Wer bisher nach Feierabend das Sofa bevorzugt hat, wird nicht plötzlich die Sporttasche sich schnappen und 2-mal die Woche mit großem Enthusiasmus zum Sport gehen, ne?
Ich gebe dir recht, der große Enthusiasmus, der kommt mit der Zeit, wenn ich es denn richtig mache. Das Allerwichtigste ist, dass man so ein bisschen die Frustration nach hinten schiebt. Und das heißt also, diese schnellen Ziele nach 6 bis 8 Wochen zu erreichen, macht erstmal gute Laune, weil ich habe etwas geschafft. Und dann belohnt man sich mit ein paar Turnschuhe, mit einem schönen Abendessen oder mit einem schönen Sportshirt. Und diese Belohnung macht einen ja erstmal glücklich. Und dieses immer mal wieder etwas schaffen, glaube ich, ist eine der wichtigsten Motivatoren dafür, dass man dranbleibt. Zweitens, dass man während der körperlichen Aktivität auch immer ein positives Erlebnis haben sollte. Auch ganz wichtig, wenn es dir keine Freude macht, weil es so anstrengend ist, du fällst danach kaputt auf die Couch und sagst, boah, war das wieder anstrengend, dann funktioniert es auch nicht. Das hältst du auch nur 3 bis 5 Mal durch. Deswegen, gerade in den Anfangswochen und Monaten, die sportliche Aktivität immer so ausführen, dass es ein Erlebnis wird. Spaß macht. Und damit man sagt, okay, boah, war das schön, das mache ich morgen wieder. Also, kleine Ziele, ganz wichtig, die man schnell erreicht, keine Barrieren, Sportarten vornehmen, die barrierefrei sind, die schnell machen kann. Und zum Dritten eben, ja, so ein bisschen Motivation während der körperlichen Aktivität erreichen, dabei erhalten.
Wer hätte das gedacht?
Laut WHO nimmt die weltweite Zahl der Bewegungsmuffel stetig zu. Mit schlimmen Folgen für die, ja, Gesundheit. Sag doch uns nochmal, welche Risiken gehen wir ein, wenn wir uns zu wenig bewegen?
Du, das ist für mich sogar eine der größten Probleme der absoluten Menschheit, der Bewegungsmangel. Wir gehen davon aus, dass jedes Jahr 4,5 Millionen Menschen weltweit an den Folgen des Bewegungsmangels versterben. Ja, und wenn man schon mal diese Zahl sieht, dann würde ich sagen, wir brauchen dringend eine völlig andere Strategie, nämlich hin zur Bewegungsförderung im Sinne der Prävention, der Vorbeugung. Was gibt's für Zahlen? Also es gibt natürlich erst einmal auf die gesamte Mortalitätsrate, also auf das Sterberisiko, das erhöht sich in der Regel um mindestens ein Drittel. Also um 20-30% hast du ein früheres Versterben, wenn du nicht ausreichend körperlich leistungsfähig fit bist, ja, was das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur betrifft. Viele Menschen, die eben nicht fit sind, erkranken viel häufiger an den klassischen Zivilisationserkrankungen. Herz-Kreislauf-Probleme, klassisch Bluthochdruck, klassisch Fettstoffwechselstörung, klassisch Zucker, also Diabetes beispielsweise. Viel mehr Rückenbeschwerden tauchen auf bei jenen Menschen, die eben Bewegungsmangel haben. Wir haben letztendlich sogar die ganz schweren Infarkte oder auch Schlaganfälle viel häufiger bei inaktiven Menschen, bei Bewegungsmangelmenschen. Und das Letzte ist, leider muss man das auch feststellen, dass Bewegungsmangel eben auch zu neurodegenerativen Erkrankungen führt. Und das ist Demenz und Alzheimer. Also inaktive Menschen haben leider ein viel größeres Risiko, im Alter Demenz oder Alzheimer zu bekommen. Da erkennt man schon, ja, Selbstständigkeit geht bei all jenen viel früher verloren, die einfach nicht aktiv sind. Das wollen wir doch alle. Ja, gesund sterben und gesund im Alter unser Leben mit hoher Lebensqualität zu garantieren. Und das heißt, wir müssen so früh wie möglich anfangen, eben den Bewegungsmangel zu bekämpfen.
Und warum fehlt dann trotzdem oft die Einsicht?
Weiß nicht, ob es die Einsicht ist. Ich glaube, es ist eine Frage der Prioritäten. Mhm. Alle haben doch ein schlechtes Gewissen, dass sie das nicht tun. Sie wissen es doch alle. Aber das ins Tun kommen ist ja das eigentliche Problem. Ich glaube nicht, dass die Einsicht fehlt. Viele sagen doch Silvester immer, ich müsste mal.
Ja, ja, ja.
Aber das Tun ist das Entscheidende. Und insofern würde ich sagen, da brauchen wir Menschen, die uns leiten, coachen, führen, unterstützen dabei. Mhm. Es alleine zu machen, ohne Hinweis, wie es denn geht, was ich denn tun muss, das ist in der Regel nicht gut. Das heißt, wir brauchen mehr Kompetenzvermittlung, Gesundheitskompetenz, Präventionskompetenz. Das heißt, wir helfen dir, es zu begleiten. Es beginnt in der Arztpraxis möglicherweise. Mhm. Da reicht das nicht aus, wenn der Arzt mal sagt, du müsstest dich mal mehr bewegen. Was heißt denn das jetzt? Ja? Da kann man sagen, gut, ich gehe doch schon immer spazieren oder ähnliche Dinge. Nee, die WHO sagt zum Beispiel ja, 150 bis 300 Minuten Ausdauertraining jede Woche ist mindestens 30 Minuten am Tag. Kinder übrigens eine Stunde sollten sie machen und zweimal in der Woche Muskeltraining. Und das sind die Dinge, die Botschaften, die wir rüberbringen müssen. Aber das reicht nicht aus, weil die meisten Menschen nicht wissen, wie mache ich das denn dann? Und da, glaube ich, sollten sich viele Menschen entweder an Vereine, an Fitnessstudios, an andere Organisationen finden, die einem dabei helfen, den Einstieg zu finden. Und dann mit eigener Gesundheitskompetenz ausgestattet, dann weiß man auch, was man tut. Und das ist das Entscheidende.
Viele Menschen sind ja auch so ein bisschen in ihrer Talentmentalität verhaftet. Also leider meist im Negativen, so nach dem Motto, Ballspiele waren ja noch nie mein Ding oder ich habe keinen Rhythmus im Blut, deswegen kann ich auch nicht tanzen.
Ja, ist an sich Quatsch. Ich kann auch nicht tanzen, du tust trotzdem. Hm. Ja, so ist es. Das ist auch nicht schlimm, weil wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat, man kann sich ja gar nicht blamieren. Natürlich gibt es so ein bisschen Schwimmer, Wassersportler, es gibt Ballsportler, es gibt Individualsportler. So ein bisschen Vorlieben hat ja jeder. Und da kann man auch nachleben. Jeder findet seine Sportart. Es gibt ja so ein großes Spektrum. Also das ist keine Ausrede. Ja, und außerdem mal Neues auszuprobieren, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen komisch aussieht, sollte man tun. Aber wir haben ja das beste Trainingsgerät immer bei. Das ist unser Körper. Mhm. Und den sollten wir einfach viel mehr nutzen und herausfordern. Und wenn wir das wissen, mit unserem Körper können wir unheimlich viel machen. Ja, dann ist das doch ideal, einfach loszulegen.
Und welche Voraussetzungen muss unser Körper mitbringen jetzt für einen Neu- oder Wiedereinstieg in den Sport?
Also erstmal musst du ausreichend Energie haben. Das ist ja schon mal so. Du musst den Willen und die Energie haben. Und viele haben natürlich einen harten Alltag mit viel mentaler Belastung. Und deswegen musst du schon aus dieser Müdigkeit, Trägheit, Kaputtheit dich rausbewegen. Und das heißt, du brauchst Energie und brauchst einen Willen, das Motiv. Und du brauchst natürlich so ein paar Grundvoraussetzungen, wie zum Beispiel eine Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit, die dich in die Lage versetzt, körperlich aktiv zu werden. Du brauchst eine gewisse muskuläre Ausstattung. Du brauchst eine Fähigkeit, biochemisch einfach auch ja in der Lage sein, Energie bereitzustellen und dann zu entsorgen und zu versorgen, den Körper und die jeweilige Zelle. Aber grundsätzlich alle von uns, die noch gewisse Alltagsaktivitäten machen, die eine gewisse Strecke noch spazieren gehen können oder die ihre Muskulatur anspannen können, selbst im Sitzen, haben die Möglichkeit zu trainieren. Ja, und egal wie, es geht. Und das sollten wir eigentlich wissen. Und die positive Botschaft auch ist, wenn wir anfangen, verbessern wir uns. Egal von welchem Status. Und das ist doch an sich die Zukunftsperspektive. Je mehr wir tun, umso besser werden wir, egal aus welchem Niveau wir kommen.
Gibt es denn ein Mindestmaß an Training, das wir in unseren Alltag integrieren sollten?
Das Mindestmaß ist irgendwie jeden Tag 30 Minuten körperlich aktiv zu sein. Das ist wirklich das Minimalste, was wir tun sollten. Und körperlich aktiv heißt in diesem Sinne eben nicht nur Hausarbeit. Es ist eben nicht auch nur Gartenarbeit. Ja, das reicht vielleicht ab einem gewissen Alter schon aus. Aber das, was ich brauche, ist eine Belastung, die mich herausfordert. Die also wirklich Stress ist für mich. Und deswegen nur einfach normale Tätigkeiten, die ich sowieso jeden Tag mache und kann, wie Hausarbeit, reichen bei weitem deswegen nicht aus, weil der Körper hat sich schon dran gewöhnt. Der Körper ist letztendlich schon trainiert und ich muss da drüber. Das heißt, es muss mehr sein als Alltagsbelastung. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass die Atemfrequenz und die Herzfrequenz etwas höher ist. Und das beginnt zu Hause im Treppenhaus beispielsweise. Da merke ich, was das bedeutet. Solche Reize brauche ich, die auch schon mal eine zusätzliche, ungewohnte Belastung darstellen. Alltag, den kann ich nicht herannehmen, um wirklich zu sagen, ich verbessere damit meine Fitness. Mache ich nicht, weil das ist für den Körper zu langweilig, das, was er sowieso immer macht. Wir brauchen Reize und die müssen überschwellig sein. Und das ist zum Beispiel Verspüren, indem das Herz mal einfach wieder schlägt. Indem der Atem mal wieder so ein bisschen hinter Atem kommt und so. Das sind die richtigen Belastungen, die ich brauche.
Stimmt das wirklich?
Zweckoptimismus gehört wahrscheinlich auch dazu. Also es gibt ja so viele Motivationsratgeber, die dazu raten, einfach mal positiv zu denken, was alles möglich ist. Und schon kommt das Gewünschte in Griffweite.
Ach, wenn das so einfach wäre, Anja, oder? Ja, ich stelle mir das vor und werde zu einem Athleten, zu einem besten Fitnesssportler aller Zeiten. Plötzlich sehe ich blendend aus. Davon träumst du, ne? Genau. Also jeder träumt ja zum Beispiel heutzutage, auch höre ich immer wieder, von dem Medikament statt Bewegung, ja? Von dem Medikament statt Muskelarbeit und so. Da hoffen alle drauf. Aber bis wir so weit sind, sind wir alle schon verstorben. Ich sag's dir. Ja, also insofern ist das erstmal Quatsch. Das heißt also, sich nur mit Suggestion, mit Vorstellung zu einem großen Athleten zu machen, das reicht nicht. Es unterstützt natürlich, das kann ich sagen.
Ja, wollte ich gerade sagen, negative Gedanken sind ja vielleicht auch nicht ganz sinnvoll.
Hundertprozentig. Das heißt also, wenn du optimistisch bist, heißt das, dass du auch deine Ziele besser und schneller erreichst, auch mit Zuversicht erreichst. Mhm. Wenn du am Anfang sagst, das schaffe ich sowieso nie, ja, erreiche ich nie. Das ist ein falscher Einstieg, aber das liegt daran, weil das Ziel vielleicht zu hoch definiert wurde und dann man direkt die weiße Fahne hisst. Das finde ich deswegen genau schade. Das heißt also, wir alle haben Kapazitäten, etwas Neues zu schaffen. Die muss ich nur finden und zulassen, dass vielleicht der Weg auch schon mal etwas anstrengender ist. Weil Anstrengung ist nichts Schlimmes auf der anderen Seite. Und wenn ich das erkannt habe, dann komme ich auch voran.
Wie wichtig ist es denn, dass wir so für uns selbst ein Konzept, vielleicht sogar einen Plan erstellen und den dann auch schriftlich fixieren?
Ich glaube, dass schriftliche Fixierung, also quasi man schließt einen Vertrag mit sich selbst, ist ja nichts anderes, ganz gut sind. Weil wir natürlich so ein bisschen merken, okay, ich kann es letztendlich, wenn ich es strukturiere, in meinen Alltag ohne große Probleme auch einbauen. Und wenn ich das so ein bisschen schaffe, mir so einen eigenen Plan mache, vielleicht brauche ich Unterstützung, was die Inhalte betrifft natürlich. Mhm. Aber wenn ich mir zum Beispiel mal vornehme, okay, das ist ein Zeitfenster und das ist ein Zeitfenster und das, dann ist das ja genauso, wie wenn ich bestimmte Arbeitsprozesse quasi erstmal plane. Und das finde ich auch gut, dass man so einsteigt, weil sich nur auf die eigene Motivation zu verlassen, gerade in der Anfangsphase, ist schwierig. Und deswegen brauchen wir schon Konzepte, einen Fitnessplan, wie du richtigerweise sagst, der uns einfach dabei hilft, dabei zu sein und dabei zu bleiben.
Und was sind so die wichtigsten Fragen, die wir uns denn dabei stellen müssen, um auf dieses optimale Fitnesskonzept zu kommen?
Wir in Köln haben da ja ein schönes Wort für jede Jeck ist anders. Das heißt, es gibt nicht den Trainingsplan, es gibt nicht das Fitnesskonzept. Das heißt, ich muss wissen, womit möchte ich meine Fitness denn verbessern? Was will ich? Ja? Und vor allem, welches Ziel habe ich? Will ich abnehmen? Will ich ein Ausdauersportler werden? Oder will ich nur meine Alltagssicherheit vielleicht optimieren? Ja? Das sind ja alles Fragen, die man sich erstmal stellen muss. Und wenn ich das habe, dann heißt das, okay, ich schaue mal, wie kann ich dann mit Unterstützung diesen Sport, den ich mir gerade ausgesucht habe, ausfüllen? Und vielleicht integriere ich das dann noch mit einer Lifetime-Sportart, die ich finden möchte. Werde ich vielleicht später mal Tennisspieler werden? Möchte ich Golfer werden oder wie auch immer? Oder möchte ich wirklich Jogger werden? Das sind ja ganz verschiedene Perspektiven, die man sich stellen kann. Und dann geht man so auf diesen Weg und dann versucht man das so ein bisschen planerisch einfach zu füllen.
Dann lass uns doch mal ganz konkret werden. Wie könnte zum Beispiel so ein Fitnessplan für Anfänger aussehen? Mhm. Also so ein Wochenplan.
Also da würde ich erstmal sagen, der sollte aus zwei Grundbausteinen bestehen. Du musst ja erstmal die Grundlage legen für Fitness überhaupt. Und diese beiden Grundlagen ist das Ausdauertraining, Herz-Kreislauf-Training und das Muskeltraining. Mhm. Und deswegen würde ich vom Grundsatz idealerweise sagen, dreimal pro Woche sollte man Herz-Kreislauf-Training betreiben. Und zweimal in der Woche Muskeltraining, das heißt in 5 Einheiten ungefähr. Das wünscht sich die WHO auch ja so, wie ich gesagt habe, so 5-mal in der Woche mindestens 30 Minuten. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel montags einen Ausdauerplan mir vornehme, dann steige ich ein, indem ich beispielsweise 15 bis 30 Minuten einen strammen Spaziergang mache oder Walking mache. Wichtig, Herzfrequenz hoch, Atemfrequenz hoch. Ich muss also spüren, schlendern geht nicht. Dann mache ich dienstags Muskeltraining für die großen Muskelgruppen. Das heißt, ich mache Kniebeugen, Liegestütze, etwas für Bauch und Rücken und für Oberkörper und Arme. Am Mittwoch mache ich wieder meine Ausdauereinheit, Walken, spazieren gehen oder auch, wenn ich mal möchte, vielleicht gehe ich mal schwimmen, wenn das in der Nähe ist. 30 Minuten am Stück idealerweise, laufen ohne zu schnaufen, das ist das Motto. Donnerstags mache ich wieder mein Muskeltraining, freitags meine Ausdauereinheit, habe ich 5 Einheiten und wenn ich dann das noch schaffe, gerade in den Sommermonaten vielleicht einmal eine schöne Radtour zu machen, die etwas länger ist, vielleicht eine 2-stündige Radtour, indem ich vielleicht dann eine größere Wandung mache, einen schönen Spaziergang mir vornehme beispielsweise, dann komme ich langsam in eine bessere Fitness hinein. Und wenn ich dann noch, eine ist ganz wichtig, mir vornehme, es auch mit Alltagsfitness zu verbinden, indem ich dann für mich völlig normal viele Bewegungspausen im Alltag zusätzlich einleite, indem ich so eine Sensibilität dafür bekomme. Jede Bewegung ist besser als keine. Warten auf den Fahrstuhl, nein. Treppe nehmen, ja. Parkplatz nicht vor der Tür, Parkplatz etwas weiter weg und ich nehme wieder ein paar Wege einfach in Kauf, weil sie mir gut tun. Wenn ich das so weiß, dann habe ich als Anfänger einen wunderbaren Plan für die ersten 3 Monate, würde ich sagen.
Wie sieht ein Fitnessplan für Fortgeschrittene aus?
Wie du schon sagst, da brauche ich ein bisschen mehr fortgeschrittene Belastung. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall in der Regel so ein bisschen mal vielleicht erstmal ins Joggen einsteigen. Vielleicht geht das dann schon. So nach 3 bis 4 Monaten geht das, weil Joggen ist natürlich die klassische Kardinalsportart dafür. Oder ich gehe mal in Spinningkurs. Ja, ins Fitnessstudio, auch eine wunderbare, intensivere Ausdauereinheit. Oder ich nutze auch mal den Stepper oder wie auch immer, alles, was so möglich ist. Ich mache letztendlich auch schon mal vielleicht am Montag dann eine ruhige Ausdauereinheit, gehe am Dienstag vielleicht in einen Mix hinein, Muskeltraining und Intervalltraining. Intervalltraining heißt, dass ich das Ausdauertraining dann ergänze durch kleine Sprints, durch kleine Steigerungen, durch kleine höhere Belastungen beispielsweise, also durch etwas erhöhte Pulsreaktion begleite ich eben mit dem Muskeltraining, mache mittwochs wieder eine ruhige Einheit. Ja, ruhig heißt eben jetzt vielleicht mal 45 Minuten auch schon, weil je länger, umso besser, muss man ganz klar sagen, aber immer ruhig. Mach donnerstags eine kleine Muskeltrainingseinheit, die dann wirklich auf die großen Muskelgruppen, aber auf die kleineren Muskelgruppen abzielt, weil auch, wir haben ja 654 Muskeln und dann kann ich auch etwas zielgerichteter vorgehen, vielleicht auch mal dann meine Muskulatur für meine Lifetime-Sportart trainieren. Freitags mache ich wieder eine Intervalleinheit, also intensiveres Training und samstags eben ja dann vielleicht mein Spiel, was ich so bei einer Lifetime-Sportart. Dann bin ich im fortgeschrittenen Modus angekommen, habe eine Sportart gefunden, die mir Spaß macht und bin gut trainiert.
Mal eine ganz doofe Frage.
Kannst du als Sportwissenschaftler überhaupt nachempfinden, wenn jemand meint, es macht ihm einfach nicht glücklich, Sport zu machen?
Ich glaube, es macht ihn deswegen nicht glücklich, weil er nie erkannt hat, wie glücklich Sport machen kann. Und wir werden ja alle in der Kindheit geprägt. Und wenn wir nicht gut auf körperliche Aktivität geprägt sind, dann empfinden wir natürlich alles das als Last. Ich kenne das auch von mir. Ja, ich musste Klavier lernen, weil das war bei uns in der Familie völlig normal. Und ich habe da keinen guten Zugang zu. Das würde mich auch heutzutage noch quälen, wirklich, obgleich ich sehr gerne Musik höre, auch sehr gerne in Konzerte gehe. Aber es selber wieder zu erlernen, wäre für mich eine Qual, weil ich keine gute Erfahrung damit gemacht habe. Ja? Und insofern glaube ich, dass wenn wir uns alle mal so ein bisschen davon lösen, die alten Gedanken abschütteln und dem Sport auch eine zweite Chance geben, und dann in die richtige Hände hineinkommen, dann werden wir einen anderen Blick darauf bekommen. Ich weiß, der Zugang wird am Anfang schwierig sein, weil man traut dem Ganzen ja nicht, weil es war ja schon mal komisch. Aber mein Wunsch wäre, gib der körperlichen Aktivität eine zweite Chance. Und ansonsten kann ich die Menschen verstehen, die geprägt worden sind durch schlechte Erfahrungen, vielleicht auf der Bank in der Schule immer sitzen geblieben sind, weil man wollte mich nicht in der Mannschaft haben, weil ich habe keine Urkunde bekommen in der Schule und. Ne? Und insofern, ja, das prägt natürlich Kinder sehr stark, auch dann bis ins Erwachsenenalter rein. Aber es ist eben wie ein Lebensmittel. Wir müssen es tun, damit wir gesund und vor allen Dingen ja auch nachhaltig fit bleiben. Deswegen, ja, es ist etwas, immer ein bisschen Zwang auch dabei. Denn wer es nicht tut, der muss es eben bezahlen. Es gibt ja den klassischen Spruch, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Müssen wir nicht tun? Allerdings, wenn wir unsere Lebensqualität in der Langfristigkeit im Blick haben, dann sollte ich mir das überlegen.
Und dann sollten wir uns eben doch anfeuern und sagen, ich schaff das schon.
Ich führe immer Selbstgespräche schon mal. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Mountainbike bin, was ich ja häufiger schon mal tue, und ich nehme mir eine neue Strecke vor. Und ich weiß ja oft gar nicht, wie diese Strecke ist. Aber unterwegs muss ich schon manchmal sagen, oieiei, was tust du dir da gerade an? Auch diese Zweifel kommen manchmal bei mir, weil ich auch schon mal dann an meine Grenzen hinankomme. Aber dann führe ich auch schon mal mit mir selbst Gespräche, überzeuge mich selber, dass es sich lohnt. Und wenn ich dann oben angekommen bin, dann lohnt es sich in der Regel ja. Denn es ist dann ein tolles Erlebnis, man hat es geschafft. Man ist vielleicht in eine Gegend gekommen, wo man nie war. Hat Ausblicke, die man plötzlich genießen kann, die total spektakulär sind. Und insofern, ja, im Nachhinein ist das oft gut. Und deswegen während der sportlichen Aktivität ist es schon mal normal, dass Zweifel kommen. Und wenn man dann positive Gespräche mit sich führt, ne, ich glaube, das hilft dabei, es zu überwinden.
Und technische Hilfsmittel sind vielleicht auch hilfreich. Fitnessuhren, Fitness-Tracker, die sollen ja auch unsere Motivation und Performance steigern.
Ja, also erstmal ist es so, dass ich ein Bild von mir selber bekomme, Anja. Das heißt, ich weiß, wo ich stehe. Das ist ja oft nicht angenehm. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wo stehe ich eigentlich? Das sagen dir die Tracker. Insofern sind es manchmal auch Terroristen. Auf der anderen Seite sagen sie mir natürlich auch so ein bisschen, wie kannst du dich verbessern? Und ich glaube, das ist der eigentliche Effekt der Tracker. Das heißt, sie objektivieren so ein wenig meine Leistungsfortschritte. Und wenn ich dafür diese Tracker einsetze, beispielsweise, dass meine Herzfrequenz ruhiger wird, dass ich eine Herzratenvariabilität habe, die deutlich besser ist, ich bin entspannter, ich habe ein besseres Sauerstoffaufnahmevolumen und. Wenn ich das also heranziehe, ich muss es allerdings verstehen, was die Uhr mir da gerade erzählt. Das ist ganz wichtig, aber eine Grundkompetenz. Dann kann das helfen. Ansonsten würde ich immer wieder sagen, achte auf dich selbst. Schau in den Spiegel, schau dir in die Augen kleiner. Wenn du das machst, dann siehst du, wie du dich verbesserst. Und das ist eines der wichtigsten Motivationen, glaube ich, die ich immer wieder heransehe. Schau einfach in den Spiegel. Du siehst anders aus, wenn du irgendwann mal begonnen hast, das zu tun.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Gibt es so drei Ganzkörperübungen, die quasi so eine wichtige Basis für ein Fitnesskonzept für Anfänger und Fortgeschrittene oder Wiedereinsteiger darstellen?
Ich würde also erst einmal versuchen, alle Gelenke wieder beweglich zu halten. Das heißt also, dehne deine Achillessehne, dehne also quasi, indem du dich nach vorne beugst so ein wenig mit dem Oberkörper, das hintere Bein streckst, wirst du ein bisschen dann so die Sehne wieder dehnen, so wird der Fuß, das Knie wieder deutlich beweglicher. Beuge und strecke das Kniegelenk und das Hüftgelenk so weit, wie es geht. Und vor allen Dingen rotiere auch im Bereich der Wirbelsäule mal nach rechts, nach links, beug dich zur Seite. Das ist so erstmal eine Grundvoraussetzung, um wieder Beweglichkeit zu erarbeiten. Weil ohne Beweglichkeit ist keine Fitness herzustellen. Also bewege deine großen Gelenke durch. Zweitens finde ich ganz schön so Übungen wie, auch wenn es am Anfang vielleicht kontrolliert ist, dass du rudern gehst, dass du aufs Fahrrad gehst, um so eine Grundfitness gerade für Einsteiger, die müssen ja erstmal ihre Gelenke wieder auch trainierbar machen, macht man vielleicht einige Dinge erstmal im Sitzen, damit das Gewicht nicht so auf den unteren Extremitäten lastet. Da ist Rudern ganz schön, kann man im Fitnessstudio machen, auf dem stationären Fahrradergometer immer regelmäßig zu fahren, das hilft auch so ein bisschen die Versorgung, die Herz-Kreislauf-Reaktionen zu optimieren. Auch ruhig mal höhere Herzfrequenz zu haben, ganz wichtig, glaube ich. Und das Letzte ist natürlich für mich immer die Kardinalübung Squats, die Kniebeuge, als wichtige Grundvoraussetzung für alle sportlichen Aktivitäten. Wenn die Beinmuskulatur kräftig ist, kannst du fast alles machen.
Was muss ich dabei beachten bei den Squats?
Ja, nicht zu tief. Ich würde einen Stuhl mal als Orientierung nehmen, indem du quasi dann in die Knie gehst, 90 Grad maximal beugst, damit du weißt, wie tief du gehen musst. Nimmst du quasi die Sitzfläche als Kontakt. Dann stehst du direkt wieder auf, beugst dich und versuchst so ein bisschen, ja, mit dem Gesäß immer nach hinten zu gehen, nicht so weit nach vorne zu beugen. Das Gesäß muss quasi immer so ein bisschen hinter den Fersen bleiben, dann machst du alles richtig.
Ja, so starten wir jetzt ins neue Jahr. Vielen Dank, Ingo. Das nächste Mal wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum wir uns tagsüber oft so müde fühlen, ja gerade in der dunklen Jahreszeit.
Ja, es gibt so den Winterblues, den gibt es schon, freue mich drauf.
Ja, mir fällt nur bleierne Müdigkeit ein.
Nennen wir es positiv Winterblues, ja.
Sehr gut, vielen Dank.
Gerne.
Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.